Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Josef, ich freue mich sehr, dich zu sehen, weil wir haben heute die 100. Folge.
Ist
das
so, ne?
Zu fassen?
Wir haben so viel gelabert darüber, über Literatur. Ich habe mir das so, als ich es jetzt gesehen habe, auch echt gedacht, so haben wir jetzt echt 100 Mal uns getroffen, um über Literatur zu reden, Lynn. Aber bevor wir da einsteigen und das Ganze machen, wie war es denn auf der Buchmesse in Frankfurt?
Es war schön. Ich war ja nur Donnerstag da. Ich bin morgens hin und abends wieder zurückgefahren. Und trotzdem muss ich sagen, war ich Dopamin berauscht. Es war wirklich toll.
Das erste Buch zu präsentieren.
Ja, ich war noch nie auf der Messe. Dann mit einem eigenen Buch auf der Messe zu sein, ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie es Spaß macht, auf der Messe zu sein, weil sonst ist es natürlich einfach nur Stress. Und es war toll. Ich hatte eine Lesung, ich habe signiert, ich habe verkauft und mich sehr gefreut.
Wie war denn so die Rückmeldung? Wie war die Lesung?
Die Lesung war toll auf der Insel der Unabhängigen in Halle 3.
Hatte man da so ein bisschen Ruhe? Also so ging das einigermaßen, dass man sozusagen bei der Veranstaltung das Gefühl hat?
Ehrlicherweise war es ja an dem Tag noch nur für FachbesucherInnen.
Ah ja.
Und man merkt da schon einen Unterschied, finde ich. Es ist irgendwie übersichtlicher und es sind schon viele Leute unterwegs, aber es herrscht nicht so ein absurdes Gedränge wie in Leipzig. Und dadurch war ich auch überrascht, dass es dann doch eben ruhiger war als erwartet. Ich konnte es einfach gut ausblenden. Es ist natürlich anders, aber es war jetzt nicht so schlimm wie befürchtet.
Aber war eine schöne Lesung. Mhm. Mit dem Verleger, oder?
Ja, ich habe mich mit Andreas Rotzer unterhalten. Ja. War auch nur eine halbe Stunde, aber ich habe ja einfach immer Bock, über mein Vulkanbuch zu sprechen und insofern habe ich da auch diese Gelegenheit einfach genutzt.
Gut, dann lass uns einstarten.
Im Vulkan.
Haben wir Neuigkeiten? Fällt dir was ein? Bevor wir unser Jubiläum feiern?
Ja, naja, das ist jetzt keine neue Neuigkeit mehr. Ich war ja auch ein bisschen angeschlagen. Wir können erst heute wieder sprechen, sonst sprechen wir freitags. Und damals, an dem Freitag vor wenigen Tagen, war es noch eine neuere Neuigkeit als jetzt. Aber Dorothee Elminger hat den Deutschen Buchpreis bekommen.
Ja, genau, ne? Darüber müssen wir unbedingt kurz reden. Wir hatten ja auch viel schon über das Buch geredet oder immer mal wieder, ne, weil sie ja dann auch auf die Shortlist gekommen ist und so weiter.
Genau.
Hat dich das jetzt motiviert, das Buch zu lesen?
Ich war sowieso schon motiviert. Okay. Ich bin jetzt motiviert. Okay. Ich war überrascht. Es gab doch diesen einen Artikel, ich weiß gerade gar nicht mehr wo, wo wieder sich jemand so ein bisschen aufgeregt hat, das falsche Buch hätte gewonnen.
Ich glaube, es war am Stern.
Ja, war der Stern.
Zumindest habe ich das so gesehen.
Genau.
Also ein Kommentar war das halt, ne? Ja, ja.
Ja, also fand ich auch irgendwie nicht gut verargumentiert. Der Tenor war ja so ein bisschen, das Buch ist, dadurch, dass es in der indirekten Rede geschrieben ist, auch einfach zu komplex und zu abschreckend und wird in die Liste der abgebrochenen Bücher eingehen.
Sie selbst bezeichnet das, es gibt so ein kleines Vorstellungsvideo vom Deutschen Buchpreis und da beschreibt sie ihren Erzählprozess als ein gebrochenes, verschachteltes Erzählen und erzählt auch, das fand ich ganz interessant oder vielleicht auch passend zu dem, was ich über das Buch gehört habe, dass sie so eigentlich gar nicht erzählen will oder er wollte so und dann das irgendwie so ein bisschen so klangs passiert ist und dass sie dann so in diesen Prozess so reingesogen wurde, aber immer auch wahrscheinlich dann sowas in sich hat, was sich so gegen das Erzählen sträubt, gegen das zu sehr einfach, so klassische Story mit Plotpoints und so weiter zu erzählen, ne?
Ja, und gerade das ist doch das Interessante daran und ich finde auch ein Preis sollte jetzt nicht nach Lesbarkeit vergeben werden oder Zugänglichkeit oder wie siehst du das?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich finde, nee, das darf, sagen wir mal so, ich würde sagen, es darf nicht das einzige Kriterium sein. Ich verstehe schon, wenn Jurys zum Beispiel nacheinander, also sagen wir mal, wenn jetzt jedes Jahr irgendwie ein Preis kommt, wo man sagt, das lesen 5 Leute, die sich für Literaturkritiker halten oder sich enorm interessieren und der Rest kann damit nichts anfangen, dann würde ich auch sagen so, okay, wo ist der Witz? So, dann macht das halt für euch, aber dann, weißt du so. Aber ich finde, erstens ist es ja auch immer ja, ich weiß nicht, wer war es denn letztes Jahr, weißt du es noch? Ah, das war Martina Hefter, ne?
Ja.
Jetzt habe ich es noch kurz mit Leipzig durcheinander gebracht. Und das war ja zum Beispiel ein Buch, was trotzdem auch sehr gut lesbar war, glaube ich, sehr, also einfacher von der Story her lesbar.
Richtig,
war, ne? Also
ich finde, man muss es auch immer manchmal so im Kontext sehen,
genau,
dass halt jedes Jahr wieder ein neues Buch,
genau,
ausgezeichnet
wird. Genau, und da finde ich, kann es da mal so sein, kann es auch mal wieder, ja, wenn es pendelt, so immer mal hin und her und alle möglichen Arten von Büchern mal bedacht werden. Ich finde, gute Lesbarkeit sollte auf keinen Fall ein Ausschlusskriterium sein, aber...
Ich finde irgendwie auch, gibt es nicht auch einen gegenteiligen Effekt, nämlich dass dann, wenn das Buch sozusagen vielleicht viele Menschen nicht in die Hand genommen hätten, weil, wenn es keinen Preis bekommen hätte, dass die gerade dann deswegen lesen, weil sie sagen, okay, ich vertraue irgendwie diesem Juryurteil, und dass dann das Buch vielleicht sogar mehr LeserInnen erreicht. Also irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass es gar nicht so sehr eine abschreckende Wirkung hat, sondern im Gegenteil, dass durch den Preis das Buch noch mal mehr
Aufmerksamkeit. Der Preis macht die Türen auf, ne?
Ja.
Also ist ja beim Nobelpreis auch so, und wir werden ja noch über Krasnahorkai reden. Da ist es aber, da kann man jetzt schon sagen, wenn das Buch nicht den Nobelpreis gewonnen hätte, hätte der seine Leserschaft behalten, glaube ich. Und die war, also der hat schon seine Fans, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, so wie er jetzt gekauft wird und gelesen wird oder zumindest angelesen wird oder zumindest werden die Bücher auf dem Buchstapel gelebt. Aber ob das wirklich dazu führt, dass dann, also weißt du, was ich meine? So,
ja.
Also der ist auch einer, der eine sehr eigene Sprache hat, und ich bin gespannt, dann mit dir drüber zu reden, aber das sind schon ewig lange Sätze, wo man sich so drin verliert und sowas, ne? Und
Thomas Manche
also
Sätze.
So. Ja, aber ein bisschen rätselhafter vielleicht teilweise.
Oh wow, okay.
Also ich weiß es nicht, aber genau, also, aber da ist ja auch wieder so dieser Punkt, ne? Da haben sie auch nicht den ausgezeichnet, der denn das einfach Verständlichste hat. Andererseits aber Anja Noor zum Beispiel kann man super gut lesen und auch super schnell lesen, und das sind kurze Bücher mit kurzen Sätzen verhältnismäßig und so weiter. Deswegen, ich glaube, die Bandbreite sollte einfach drin sein,
ja,
und dieses Jahr sind es halt die Holländerinnen geworden. Und ich glaube auch trotzdem, auch trotz dieses Kommentars, zur Freude vieler anderer.
Das glaube ich auch, und ich gönne es ihr von Herzen und freue mich sehr über die Auszeichnung.
Total.
Die helle Kammer.
Wir haben uns heute zu unserer Jubiläumsfolge, Lynn, vorgenommen, dass wir noch mal ein bisschen über uns sprechen, aber vor allem auch über die Bücher, Filme, Theaterstücke und so weiter, die uns so beschäftigen. Sozusagen abseits dessen, dass wir sagen, irgendwie nächste Woche ist jetzt das und das Buch dran und das lesen wir mit Freude und manchmal auch ein bisschen Pflichtgefühl.
Ja.
Kommen jetzt mal die, sag ich mal, die uns so beschäftigen, die wir auch lesen würden, wenn wir keinen Podcast machen würden, vielleicht sogar, wenn wir gar nicht Bücher schreiben würden.
Ja.
Und wir fangen an mit der ersten Frage. Willst du anfangen?
Ja, Josef, welches ist dein liebstes Musikstück?
Ach, du fragst mich?
Na, und dann fragst du mich, oder
ich
frage mich ja nicht selber.
Wir fragen uns immer selber. Also tatsächlich habe ich darüber, klingt für dich Musikstück auch so klassisch?
Es klingt so.
Ja.
Und ich finde eh die Frage, oder mich hat sie herausgefordert, weil ich persönlich höre gar nicht so viel Musik.
Mhm.
Oder nicht so viel, sondern nicht so oft.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Naja, ich höre halt nicht viel klassische Musik.
Mhm.
Also kaum.
Ja.
Also wirklich kaum. Und deswegen ist das Problem dann, irgendwie klingt Musikstück so, aber für mich, als ob man da nicht einen Song antworten darf. Vor allem,
dann
kommt dann auch
dich,
noch Song.
Nee, welches ist dein liebster
trotzdem,
Song?
Ich sag's dir trotzdem, ich glaube schon die Goldberg-Variation von Bach, weil die einfach so... Also das finde ich einfach nur so, wie es gemacht ist, geil.
Mhm.
Und wie Glenn Gould spielt.
Ist das
aber
ein Klavierstück?
Das ist ein Klavierstück, was halt immer wieder variiert wird. Also das geht irgendwie, ich weiß nicht, wie lange das geht. Ich bin echt so ein Banause, aber so 2 Minuten oder so.
Mhm.
Und dann wird das einfach die ganze Zeit durch variiert.
Mhm.
Ich glaube 40 Mal oder so. Und du hörst quasi immer das Gleiche, aber immer leicht verändert.
Ja.
Und ich finde, diese Variation quasi von einem Thema auf so viele Weisen ist einfach total faszinierend, weißt du? Mhm.
Und wenn die Frage gewesen wäre, was ist dein liebster Song, was hättest du da geantwortet?
Wäre auch schwer gewesen. Also, aber dann, also Songs höre ich halt, weißt du?
Ja.
So, da gibt es dann so die ganze Bandbreite.
Wir kommen ja später nochmal zur Musik.
Wir kommen ja nochmal zur Musik. Wie ist es denn bei dir? War deine Antwort, ich höre das nicht?
Nee,
ich
höre keine Musik. Nee, gar nicht, weil für mich war die Frage genau richtig. Denn es gibt nicht viel Musik, die ich regelmäßig oder wiederkehrend höre, aber es gibt ein klassisches Stück, was mich schon sehr lange begleitet, und das ist das Streichquartett Nummer 2 in A-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und das ist so bittersweet und das geht immer für mich. Mendelssohn hat das übrigens mit 18 Jahren geschrieben, was ich ungeheuerlich und auch ein bisschen genialisch finde, und es ist eins der bedeutendsten Streichquartette des 19. Jahrhunderts und eine Verneigung vor dem späten Beethoven. Und das Süßeste ist, dass er teilweise sich selbst zitiert, weil er hat ja vorher schon Musik geschrieben und dann kommen Themen, er hat ja da mal so einen Love-Song geschrieben und so ein Thema aus dem Love-Song kommt dann in diesem Streichquartett wieder vor und ich mochte, dass ich über dieses Stück und meine Auseinandersetzung damit so verstanden habe, also in dem Kontext verstanden habe, wie Musik funktionieren kann. Also dass auch MusikerInnen, die rein instrumentale Musik machen, sich zitieren können.
Und das kennen wir aus der Literatur gar nicht, ne? Weil da kommt ja jedes Mal so ein originelles Ding raus, naja, wenn da ein Autor schreibt.
Genau, nee, ich finde es ja auch cool, wenn man sich richtig viel selber mehrfach benutzt in der Literatur sozusagen mit dem eigenen Schreiben. Aber das ist richtig toll und ich habe für alle, die gerade mithören, ein Bild des jungen Beethoven bei Instagram.
Das Beethoven oder Bartholdy?
Oh Gott,
also,
stimmt.
Er zitiert Beethoven,
Bartholdy,
aber
genau. Nein, der junge Beethoven ist es nicht. Sehr gut, dass du so
willst
genau hingehört
hast. Willst
du
verdeckt deine Beethoven-Liebe gestehen?
Naja, zu Beethoven habe ich eigentlich kein Verhältnis, aber
okay.
So ist es halt.
Gut, dann kommen wir zu, welchen Song oder welchen Verse hättest du gern geschrieben?
Genau, ich habe gemerkt, dass mir die Frage übel fremd ist irgendwie, weil ich mich gefragt habe, warum sollte ich anderer Leute Sachen schreiben wollen? Die sind ja geschrieben worden und ich kann sie lesen und das ist ja die Hauptsache, aber ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht und habe zwei Gedichtauszüge mitgebracht von einem, ja, von dem koreanischen Dichter, nämlich Ko-un. Und ich finde, er kann wie kein anderer über die Traurigkeit schreiben. Einmal schreibt er: Es war keine Traurigkeit an sich, aber es gab traurige Tage, an denen ich wünschte, ich könnte meine Augen durch andere ersetzen. Und in einem anderen Gedicht desselben Bandes heißt es: Auf unserer Halbinsel sagt man nicht, dass die Vögel singen, die Vögel weinen, heißt es stattdessen. In gewissen Zeiten gab es keinen Unterschied. In gewissen Zeiten waren Singen und Weinen eins. Und wenn es Zeilen gibt, die ich gerne geschrieben hätte, dann wären es die, wobei ich eben sagen muss, dass mir dieser Impuls irgendwie etwas fremd ist. Also Hauptsache, es gibt das.
Ja, für mich klingt die, also für mich ist so die Frage, kann man auch einfach so beantworten, ne, dass man einfach darüber nachdenkt, welche einem halt besonders viel bedeuten, ne? Es ist ja auch interessant bei dem Punkt, wenn ich jetzt meine Antwort gebe oder eine von meinen Antworten, die möglich wären, dann würde ich sagen, das ist so eine Art, die würde ich gar nicht schreiben wollen. Also ne, das ist gar nicht so meins, aber es bedeutet mir quasi viel. Und das wäre bei mir tatsächlich eine Mischung aus The River von Springsteen einerseits. Da kann ich jetzt gar nicht zitieren, habe ich auch keine Lust.
Aber das ist ein Song, ne?
Das ist ein Song, genau. Aber da sind einfach die Songzeilen so von dieser Figur, die über Leben nachdenkt, Arbeiterklasse, so klassisches Springsteen. Und dann gibt es immer dieses Motiv, wir gehen runter zum Fluss, so wie wir früher als Jugendliche halt an den Fluss gegangen sind. Und das verändert aber immer so die Bedeutung über das ganze Ding. Und da steckt halt total viel drin von dem, was Springsteens Musik halt ausmacht. Und das andere wäre aber total viele Songs von Reinhard May tatsächlich, weil der irgendwie so, bei dem fällt mir immer wieder auf, dass das, was ich verstehe darüber, wie unser Land auch so ist, was es so alles gibt, von Bürokratie bis Kinderkriegen bis, weißt du?
Ja, was sind denn da so? Es gibt doch ganz berühmte Songs von May.
Es gibt ganz berühmte, aber das wären gar nicht, also zum Beispiel Über den Wolken, ne?
Ach ja, okay, ich brauchte jetzt nur mal so eine kurze Brücke.
Ja, voll, nee, das wäre das Berühmte.
Ja.
Aber es gibt halt auch viele andere und der hat halt so gefühlt, der hat halt immer so ein Album rausgebracht pro Jahr oder ich glaube alle 2 Jahre immer zum Mai, passend zu seinem Namen und hat halt sehr autobiografisch geschrieben und dadurch hast du zwar Westdeutsche, aber trotzdem so eine deutsche Geschichte von einer Kindheit kurz nach dem Krieg, die er hatte, bis heute.
Ja.
Und da hast du so das Gefühl, da spiegelt sich so alles. Also weißt du, da spiegelt sich große Politik, kleine Politik und er hat halt immer extremst persönlich über auch seine Kinder und so geschrieben. Das heißt, die wachsen sozusagen in den Liedern auch mit. Und mir fällt es so auf, weil meine Eltern haben das halt gehört und ich habe es als Kind oft gehört, dass bei ihm ist sozusagen alles drin, was ich so, also ich habe total viele Songzeilen, die mir so dann in Momenten mal in den Kopf kommen. Mhm. Oder es ist auch so eine Musik, die so wie so Comfort Food im besten Sinne quasi funktioniert, dass ich da immer wieder zurück kann. Ne? Wenn du einfach so eine Musik hast, wo du weißt, wenn ich die abends zum Beispiel, wenn du gestresst bist oder so, du machst sie dir an und du bist so gleich sicher.
Mhm.
Und das ist er für mich. Und deswegen ist es für mich auch wirklich ein Ereignis, wenn von ihm zum Beispiel ein neues Album rauskommt. Dann ist irgendwie so, dann habe ich das Gefühl, ich krieg wieder ein bisschen was mit über, weiß ich nicht, was gerade so los ist.
Ja,
weißt du?
Aber das ist voll schön, dass wir hier 100 Folgen schon miteinander sprechen und ich trotzdem sowas nicht über dich weiß. Jetzt weiß ich's.
Dafür machen wir ja mal solche Zwischenfolgen,
ne? Ja.
Welche Musik, Lynn, macht dir gute Laune?
Ich wir hatten es davon, dass ich selten Musik höre und irgendwie mag
schon
ich auch...
Schon drei Musikfragen, oh Gott.
Oh Gott, ja. Aber,
das ist die letzte.
Weißt du, mein Problem ist so ein bisschen, was ich an Musik oft nicht mag, ist, dass es eben meine Stimmung beeinflusst. Das heißt, ich mag weder, wenn ich traurig bin, fröhliche Musik anmachen, noch mag ich, wenn ich fröhlich bin, was hören, was mich davon wegbringt. Das heißt, ich suche ja eigentlich immer so Stimmungen, wenn ich Musik hören will, die meine aktuelle Gefühlslage irgendwie matchen.
Mhm.
Und ich habe dann lange überlegt, aber habe in meiner Playlist mit allen Songs, die ich so mag, sind 71 drin. Also ne, du merkst schon, das ist einfach wirklich sehr beschränkt. Und da habe ich dir rausgesucht, Mother May I Sleep With Danger von Joy Crooks. Das können wir ja auch mal verlinken, aber das ist so ein ganz lässiger Song, der so aus der Hüfte gesungen ist und der ist jetzt nicht auf den ersten Blick so total der Happy Song, aber dadurch, dass der so, der hat so einen Rhythmus, weißt du, wo man so ein bisschen mitschwingt.
Der ist so gechillt, ne?
Der ist so gechillt, Soul, Jazzig würde ich ihn beschreiben, ohne dass ich irgendeine Ahnung von Musik hätte. Aber der macht mir echt gute Laune, weil der eben so... Ja, so ein bisschen lässig ist, aber während wir drüber sprechen, fällt mir was auf. Ich war ja in der 10. Klasse mal bei einem Schüleraustausch in den USA in Ohio und meine Gastschwester hatte ein eigenes Auto, mit dem wir morgens immer Bagels holen und dann in die Schule gefahren sind über den Highway. Und da lief zu der Zeit gerade frisch rausgekommen in den USA immer Party in the USA von Miley Cyrus. Mhm. Und ich meine, ich höre das nie, ich würde das mir nie anmachen, aber wenn das irgendwo läuft und das kommt manchmal noch vor, dann kriege ich immer direkt so ein Highway-Feeling, so ein Feeling von die Sonne geht gerade auf, nichts kann mich stoppen. Ich verstehe schon, warum viele Amerikaner dieses Denken haben, dass alles so grenzenlos ist, weil irgendwie war das für mich damals, aus meiner Kleinstadt kam ich dahin und dann hat mich eine 17-Jährige über den Highway in die Schule gefahren und ich fahre so, okay, krass, das ist, macht richtig Bock.
Ja, total. Und das spricht ja auch wieder dafür, Musik ist halt einfach dieses krasse Ding, was sich so mit Orten und mit Zeiten verbindet, ne? Und weswegen dann auch, selbst wenn man die Musik dann vielleicht irgendwann nicht mehr so viel hört oder so, was davon bleibt.
Ja, was denn bei dir eigentlich? Was macht dir gute Laune?
Boah, viel, ehrlich gesagt. Meine Playlist liegt, glaube ich, so mit Lieblingssongs bei 5700 Songs,
okay,
oder
krass.
So, ne?
Okay,
also
krass.
Die kommen immer so rein und dann höre ich die halt nach einer Weile, dann mache ich Playlists für meinen Vater immer. Und daraus so aus den neuesten Songs immer, ne? Und dann irgendwann habe ich sie überhört und dann höre ich die nächsten so durch. Ich glaube, was mir auf jeden Fall gute Laune macht, um sozusagen im deutschsprachigen Bereich zu bleiben kurz, ist Florian Paul. Kennst du den?
Mhm.
Das ist so ein Musiker, ich weiß nicht, ob der aus Frankfurt ist oder nur viel in Frankfurt unterwegs ist oder aus Berlin ist, keine Ahnung, irgendwo aus der Großstadt. Und der macht so eine Mischung aus so Musik, wo so ein bisschen so spanische, französische Chanson-Einflüsse und so drin sind, ne? Also so auch mit guten Rhythmen und so. Und gleichzeitig ist alles so ein bisschen melancholisch. Und
ist es auf Deutsch geschrieben?
Ja. Mhm. Und die Songtexte sind auch einfach cool. Also ne, ich finde, das ist auch was ich zum Beispiel auch an Bands wie Element of Crime mag oder so. Und das ist auch was mir bei englischen Songs irgendwie, wo ich nie so zum letzten Moment quasi komme, nicht, dass die Songs mir es nicht viel bedeuten können, aber sozusagen, selbst wenn du weißt, was es heißt, selbst wenn dein Englisch gut genug ist, um es zu übersetzen, ist es halt trotzdem so, dass du es nicht hörst und denkst, das ist jetzt das perfekte Bild, sondern du hast immer so diesen kleinen Übersetzungsvorgang im Kopf. Und das macht dann immer so zumindest textlich eine gewisse Distanz, da die zum Beispiel bei Florian Paul halt nicht da ist, ne? Wo du einfach so denkst bei manchen Bildern, das ist einfach gut gemacht. Das ist einfach extrem gut gemacht.
Mhm.
Über den gibt es auch gerade eine Doku in der ARD, habe ich gesehen.
Mm.
Ich meine, der ist halt noch 5 Jahre jünger als wir, ne?
Ja,
also ich finde, unsere ARD-Doku könnte mal langsam kommen, aber gut.
Genau, liebe ARD, wenn du hier zuhörst.
Aber die werde ich mir mal angucken, ich werde es dir dann erzählen. Willst du die nächste Frage, soll ich dir die mal stellen?
Ja, stell doch.
Ja, welcher Film oder Serie hat dich in letzter Zeit oder generell zum Lachen gebracht?
Das war einfach, weil ich habe in den letzten Jahren mit meinem Mann immer wieder dieselbe Serie geguckt, die wir total lieben, nämlich Superstore. Kennst du die?
Ja, aber nicht gut.
Also du hast einfach mal eine Folge gesehen und dann hast du nicht gedacht, du musstest unbedingt alle 6 Staffeln bis zum Ende gucken?
Ja, da kommen wir schon zu meinem Problem. Ich hab bei Serien irgendwie, also ich komme mit lustigen Serien meistens nicht so mit.
Okay, verstehe. Na, dann nehme ich dich jetzt mal mit rein, wenn du es nicht so wirklich kennst. Ja. Das ist eine US-amerikanische Sitcom. Und die Serie schildert so Mockumentary-mäßig den Alltag von so Angestellten in einer Filiale von einer fiktiven Supermarktkette, Cloud9. Und weil da alle total unterschiedlich sind, werden also auch verschiedene Themen so authentisch anhand der Interessen und Biografien der Mitarbeitenden verhandelt. Also Abtreibung, Waffenbesitz, Rassismus, Drogen, Familiengründungen. Und das Ganze ist extrem komisch und das liegt schon allein an diesem wirklich unheimlich neurotischen Personal, das dort arbeitet. Und mein Favorit ist die leicht zwanghafte und etwas faschistoide Überwachungsleiterin vom Sicherheitsdienst, Dina. Die ist gespielt von Lauren Ash. Ich weiß nicht, ob du Lauren Ash kennst. Und wirklich, also man kann sowas schlecht nacherzählen. Aber diese Serie ist das, was für dich vielleicht so Reinhard May ist, wenn du den abends anmachst. Aber wenn ich abends nach so einem stressigen Tag Superstore schaue, dann bin ich einfach irgendwie so total happy. Weil es ist halt so ein bisschen auch, das macht so das, ja, ich würde sagen, das progressive oder woke Amerika sichtbar, mal eben in Gestalt eines neuen Mitarbeiters solche Ansichten Einzug in diesen Store halten. Und er hat aber gleichzeitig, wird er eben nicht so abgefeiert, sondern hat auch so White Saviorism-Vibes, die ihn total unsympathisch also oft machen. Aber er arbeitet sich dann so an dieser Filiale ab und will immer alles besser machen und politisch korrekt und so. Und trifft damit total oft den Nerv. Aber es ist eben nicht so ein unreflektiertes Abfeiern, sondern er kriegt auch immer ordentlich Kontra von Leuten, die eigentlich auch auf der richtigen Seite stehen. Also es ist schwer zusammenzufassen, aber es trifft einfach meinen Humor. Und wenn ich gute Laune haben will und mich einfach gut unterhalten fühlen möchte und es trotzdem gesellschaftlich relevant ist, dann gibt mir diese Serie einfach
den deutschen Ableger geguckt, reingeguckt, dich dafür interessiert oder?
Den deutschen Ableger meinst du damit jetzt hier? Das
ist doch diese Supermarkt.
Ja, ja, natürlich. Discounter.
Ja.
Ja.
Genau.
Hallo? Also Discounter finde ich schon auch ziemlich gut. Also hattest du mit der weniger Probleme?
Nee, ich habe dann auch da gar nicht so, bin da gar nicht eingestiegen, aber sozusagen, habe mich einfach gefragt, weil die ja auch sehr gefeiert wurde, also so, genau. Ne? Also
ja, finde ich schon auch gut. Ich finde, wenn man da einen Unterschied festmachen müsste, würde ich sagen, Discounter ist so ein bisschen die Nachwuchsserie, die dieses Konzept nutzt und auch sehr viel mehr, glaube ich,
improvisiert
ist, ja. Genau. Und das merkt man, das kann halt auch mal ein bisschen schief gehen. Ja, ja. Hat aber super komische Momente und auch tolle Figuren. Und ich finde, Superstore ist quasi der durchgeplottete, durchgeschriebene große Bruder.
Ja, okay.
Oder die große Schwester. Was du möchtest. Also beides cool. Bei Superstore bin ich noch so ein bisschen mehr safe, weil ich weiß, alles ist on point. Also das ist dann nicht so der Überraschungsmoment so groß, weißt du, ob der Witz jetzt cool wird oder ne, was passieren wird.
Ja, total. Ich glaube, bei mir wäre es bei Serien echt so, also ich habe jetzt The Paper angefangen, das ist dieses Office-Spin-Off über so eine kleine Zeitung in den USA.
Und die bringt dich zum Lachen?
Über so eine Redaktion. Das ist auch so ein bisschen Mockumentary-Style mäßig. Nee, tut sie halt wenig. Also macht es schon ab und zu, aber ich finde sie jetzt nicht unfassbar lustig. Ich glaube, ich hatte da so eine, also mir fiel das leichter früher, sage ich mal, als ich noch jünger war. Und da war New Girl voll das Ding. Also die hatte ich finde, die hatte so den Sweet Spot zwischen, sie war lustig, aber man ist einfach so, diese ganzen Charaktere sind einem halt auch so ans Herz gewachsen.
Ja, das stimmt.
Und man hatte so diese ganzen Liebesgeschichten zwischen denen und sowas, das hat einem dann auch alles so berührt. Ne? Es war nicht nur so dieses, und ich glaube, also der Versuch, nur zum Lachen zu bringen, funktioniert bei mir oft extrem schlecht.
Ich hasse auch
Comedy-Specials, ne? Da sitze ich so da und denke so, ja, okay, das war jetzt wirklich lustig. Und dann so, dann denke ich so, warum sollte man da jetzt lachen? So, weißt du? Also ich finde das wirklich schwierig, so diese.
Ja, ich verstehe das.
Ich liebe Humor, ich finde das auch ein richtig wichtiges Stilmittel. Aber ich finde, es funktioniert halt nicht oder oft nicht, bei vielen nicht, wenn man so genau darauf hinarbeitet, weißt du? Also ich finde, da denke ich mir immer so, okay, warum? Was ist da?
Oh ja. Mann. Und welche Serie und bei welchen Film empfiehlst du, abseits jetzt mal vom Lachen?
Das ist jetzt tatsächlich mal so eine Frage, wo ich jetzt so gerne diese Antwort geben könnte, würde, die immer so ein bisschen arrogant klingt, ne? So ein bisschen versnobbt, so, naja, da kann ich nicht eine empfehlen. Aber ich weiß es einfach nicht. Also ich habe dann einfach mich entschieden, weil das ein deutscher Filmemacher ist und weil die anderen amerikanischen alle so berühmt sind, dass man sie nicht mehr noch pushen muss, würde ich sagen, einfach die Christian Fetzold-Filme. Also ich finde, in dem seine Filme sind einfach immer, die haben irgendwie immer was, vor allem, also ich habe vor allem die letzten jetzt gesehen. Und
sag mal ein paar Titel, vielleicht
der letzte ist
da bei mir.
Miroir Nummer 3, der ist jetzt raus, der läuft auch noch im Kino teilweise. Dann gab es Undine Gott, wie hieß er jetzt? Paula Bär und dann er, weiß ich gerade nicht. Aber er ist ein ganz berühmter Schauspieler, ein Deutscher. Genau.
Schweiger.
Nee. Genau. Und ja, also dem seine Filme, weil was der halt macht, ist, erstens hat er so einen sehr eigenen Blick auf die Dinge. Und zweitens, wo wir bei Musik sind, was ich irgendwie bei ihm auch mag, der findet halt, Musik ist so wichtig, dass man sie nicht einfach so verpulvern darf. Und deswegen gibt es in seinen Filmen nur Musik, wenn Musik auch spielt, also wenn ein Radio angemacht wird, und ansonsten gibt es einfach keine Musik. Und den Effekt, den das hat irgendwie so einen Effekt von, dass du in diesen Filmen auch so ein bisschen zur Ruhe kommst, weißt du, weil so diese ganzen Umgebungsgeräusche, die dann im Kino ja oft sogar hochgefahren werden, damit du sozusagen das Ganze, das wird dann dadurch halt runtergefahren.
Ja.
Und das mag ich bei Christian Petzold und das mag ich bei seinen Filmen. Und ansonsten auf jeden Fall natürlich noch Notting Hill und Alles eine Frage der Zeit und so, ne, diese ganzen Filme. Den bin ich einfach verfallen. Da kann man, da bin ich nicht sonderlich originell. Auch tatsächlich Liebe, aber denen tatsächlich von den dreien am wenigsten.
Tatsächlich Liebe?
Mhm.
Okay.
Ist doch der Weihnachten. Ja, doch, ja, na klar. Ist doch der deutsche Titel von dem Weihnachtsfilm.
Ja, kenne ich alle nicht. Ja. Also weder Notting Hill noch tatsächlich
ja,
Liebe. Aber bist du dann auch so
Liebe,
Pretty,
glaub,
wie heißt das?
Liebe
Pretty
ist,
Girl? Nee.
Pretty Woman? Nee, das ist die amerikanische Variante. Die mag ich nicht so.
Okay.
Das ist ja das andere, ist ja die britische Variante, wo die ganzen Briten mitspielen und wo alles so britisch, so schön britisch
ist. Hast du
ist
das dann, dass
eine,
du Filme immer wieder guckst zu bestimmten Jahreszeiten? Weil ich habe ein Weihnachtsritual, das ich bestimmt auch schon 100.000 Mal
also
im Podcast
tatsächlich,
erwähnt habe.
Also tatsächlich, Liebe, könntest du ja immer an Weihnachten gucken. Das machen ja in der englischsprachigen Welt vor allem alle. Ne? Nee, nicht unbedingt, weil ich diese drei Filme tatsächlich immer gucken könnte.
Mhm.
Ich brauche nur die Leute, die sie mit mir gucken. Ne? Weil so alleine denkt man sich dann so, komm. Ich so, aber sobald du wen hast, den noch nicht kennt, oder meinen Vater, weil mit dem gucke ich die auch 20 Mal an. Also wir haben da so ein Ding am Laufen.
Ja, mit der Playlist
denken,
und dem
so,
Film
ja,
irgendwie.
Ja, dass wir immer so denken, ach komm, den können wir uns nochmal reinziehen.
Ach süß.
Wie ist es bei dir?
Ja, ich fand ganz cool, was du vorhin gesagt hast, nämlich ich habe mich einfach entschieden, weil das stimmt. Bei jeder dieser Fragen, finde ich, ist es am Ende eine Entscheidung zwischen einer Handvoll Sachen, die man genauso gut hätte sagen können.
Ja, voll.
Also, wir machen das alle 100 Folgen. Bei der 20. Folge fragen wir uns nochmal und dann kommt wieder was anderes raus. Ich habe mich jetzt entschieden für Love Exposure. Kennst du den?
Nee.
Das ist ein vierstündiger japanischer Film aus den Nullerjahren, den späten Nullerjahren. Da geht es um Yu, der verliert seine Mutter relativ früh in der Kindheit. Der Vater wird dann Pastor und vor dem Tod muss das Kind seiner Mutter, die sind alle sehr streng gläubig, noch versprechen, eine Frau zu finden wie Maria, also wie die Mutter Gottes. Und er verspricht es halt und dann ziehen sie um, der Vater wird Priester und der Vater wird quasi immer extremer und hält dann, als Yu ein Teenie ist, ihn immer dazu an zu beichten. Und er weiß halt immer nicht, was er sagen soll, weil er ist halt ein guter Junge, ne? Er kann nichts beichten, er macht halt nichts. Und er lässt sich dann immer irgendwas einfallen, er lügt dann halt, was er gemacht hat, damit er die Beichte von seinem Vater abgenommen bekommt. Und er glaubt das halt dann auch immer nicht. Also der Vater sagt dann immer, das kann nicht alles sein, das kann nicht alles sein. Und zu guter Letzt ist die einzige Sünde, die vor diesem skeptischen Vater Bestand hat, so ja die sexuelle Perversion. Und dann wird Yu, der eigentlich wirklich total harmlos ist, zum König der Fotovoyeure in Tokio. Also in einer überzogenen, ironischen Weise wird dann das Upskirting als eine Art Kampfkunst inszeniert. Also der Kung-Fut sich dann immer so durch die Gegend und fotografiert halt allen anderen unter die Röcke. Und erstmal, wie dieses sehr umstrittene Thema, das ja zum Glück auch ein Strafbestand ist, in diesem Film so skurril verarbeitet wird, ist wahnsinnig interessant. Und dann, wie er auch das Ganze so künstlerisch perfektioniert und wie er dann einer Maria begegnet, also einer Frau, die er ja finden soll, laut seiner Mutter, die allerdings gar keine Maria ist, sondern einfach ein Schulmädchen namens Yoko, die entpuppt sich als männerhassende Rebellin und mit der muss er dann quasi umgehen lernen und sozusagen ihr begegnen. Und das funktioniert auch nicht so richtig. Das sind jetzt 1000 Sachen. Ich meine, der Film geht 4 Stunden. Ich muss den jetzt nicht nacherzählen. Aber dann am Ende wird sie, also nicht am Ende des Films, sondern am Ende dieser Kennenlernphase, wird sie von einer Sekte entführt. Und er will sie dann halt retten. Und das ist wirklich unheimlich opulent, wild, total ausufernd und barock arrangiert. Das hat die Berlinale damals auch so zusammengefasst wie eine ekstatische Passion. Zum Thema Filmmusik, das wird zu Sakralmusik von Beethoven, zu Bolero, zu Trauermarsch und japanischem Pop inszeniert. Und ich habe dir noch ein schönes Zitat mitgebracht, damit du dir vielleicht noch ein bisschen mehr unter dem Film vorstellen kannst. Das Cover habe ich auch mit bei Instagram. Doch ist nicht alles Camp, was glänzt. Dass der fast 4-stündige, aber überaus kurzweilige Film bei allem Ungestüm nicht einen Moment an Spannung nachlässt, verdankt sich der Aufrichtigkeit, mit der er eine Liebe offenlegt, die am Ende alle Lügen überwindet. Also ein ganz, ganz toller Film. Und ich muss dazu sagen, er ist nicht synchronisiert. Also man guckt ihn mit Untertiteln.
Okay, aber das ist, ich finde, das ist bei solchen Filmen, die so extrem auch in ihrer eigenen Welt quasi spielen, auch manchmal wirklich erholsam sozusagen, die mit Untertiteln dann zu gucken, ne?
Ja, und man muss dazu sagen, dass das einfach wirklich, glaube ich, total an Wirkung verlieren würde.
Genau.
Wenn du hast so eine dann deutsche so
Gefühl,
Stimme da drauf
genau,
hast.
Weil dieses, das, was dann alles einem so fremd oder neu ist und aufregend ist, wird dann halt so durch so eine deutsche Stimme so ein bisschen gestört. Während ich zum Beispiel finde, dass so Hollywood-Filme, so große Produktionen, die sind so sehr Teil des globalen Gedächtnisses, dass man gar nicht so das Gefühl hat, man sieht da jetzt was Besonderes, Spezifisches von einem Land oder sowas, weißt du, wenn du da diese, weil das ist alles schon so, das ist wie McDonald's oder so, da musst du dir auch nicht extra Mühe geben irgendwie.
Aber ich habe dasselbe Problem wie du, mit mir guckt das niemand. Weil wenn ich sage, wollen wir einen 4-stündigen japanischen Film über
Und ich sag dir noch mal, was es alles geht. Ja.
Ja.
Okay. Hast du irgendwen, mit dem du es aber schon mal geguckt hast? Also so.
Ich weiß gerade gar nicht, ob mein Mann mich bis zum Ende des Films damals, ob der mir treu geblieben ist bis zum Ende des Films oder ob der irgendwann raus ist, als wir den zum ersten Mal geschaut haben. Ich glaube, den gibt es nämlich auch auf YouTube. Also man kann da relativ unkompliziert rankommen. Aber ich erinnere mich nicht, dass ich glaube, das war wieder einer dieser Abende, wo ich mal allein zu Hause war, vor einigen Jahren. Ich kenne den schon eine Weile.
Ja.
Und ich dann halt dachte, ja gut, es ist 8 Uhr, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir 4 Stunden reingezogen.
Hast du ihn schon 2-mal geguckt?
Ja. Und ich habe vor, ihn jetzt bald wieder zu gucken, aber es sind halt auch 4 Stunden und auf jeden Fall habe ich ihn nicht mehr geguckt, seitdem ich Mutter bin. Und das ist auf jeden Fall...
Wieso bloß,
Punkt.
Ne?
Ja, warum wohl?
Warum wohl? Lynn, ich will dich erst mal fragen.
Ja.
Wen würdest du zu einer Dinnerparty einladen? Und zwar Künstlerinnen oder Autorinnen und zwar wann, also tot oder lebendig, ne?
Ja. Und ich antworte dir jetzt ganz ehrlich, ich möchte keine Dinnerparty haben.
Okay.
Ich hab lange überlegt, ob ich mir irgendwas aus den Fingern sauge oder so das wenigst schlimmste Szenario mir überlegen würde. Aber ehrlicherweise, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich kann mich fokussiert eigentlich nur mit einem Menschen gleichzeitig unterhalten. Mhm. Und wenn dann mehrere da sind, ist es einfach eine Katastrophe. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte niemanden einladen, aber ich würde Bücher einladen. Aber welche weiß ich nicht.
Und dann redest du mit den Büchern.
Dann lese ich und mache also das, was ich jeden Abend mache.
Okay.
Wen lädst du
also
ein?
Also ich muss sagen, ich finde, das ist einfach nur die Frage, wen man alles mal gern getroffen hätte.
Hm.
Und wenn die noch gelebt hätten, wäre ich da auch zu einer Lesung gegangen. So, ne?
Hm.
So, weil Dinnerparty wäre jetzt auch nicht so mein Riesending. Und da wäre auf jeden Fall Virginia Woolf, hätte ich mal gern kennengelernt.
Okay.
Einfach nur, um zu wissen, so was die so erzählt, wie die so redet, wie die sich so gibt. Tschechow auf jeden Fall.
Okay.
Ich finde, Tschechow ist irgendwie so ein Autor. Weiß nicht, der hat sowas, was mich irgendwie immer so anspricht, weißt du? Also so, ich weiß nicht, der berührt was. Lucian Freud, den Maler, hätte ich auch gern kennengelernt. Kate Moss, um zu wissen, wie sie ist. Und Orwell auf jeden Fall auch.
Okay.
Und es hätten auch noch viele weitere sein können, aber dann habe
ich
mir gedacht,
die Zusammenstellung.
Alter, wenn die alle dann da wären, das wäre auch so überanstrengend.
Ja,
ne?
Mir fällt gerade doch eine Person ein.
Ja.
Eine Person, mit der ich eine Dinnerparty zu zweit haben wollen würde.
Ja,
Kafka.
Ja, das wäre auch gut.
Kafka würde ich wirklich gerne einladen.
Ja, weil du dich halt fragst, bei denen, finde ich, ist so, du würdest die einfach mal gerne über das reden hören, was sie gemacht haben.
Ja.
im Verhältnis zu diesem ganzen Wust, den es inzwischen gibt. Wenn du dir jetzt zum Beispiel gerade aktuelles Jahr, Jane Austen hat bald Jubiläum.
Ja.
Und dann gibt es ja so viele Bücher und Expertisen und was weiß ich was und Interpretationen und alle sind sich, das ist unsere Jane Austen und was weiß ich. Und ich finde so, manchmal würde man dann einfach gerne die Leute kennenlernen, die diese Bücher geschrieben haben und die ja nicht diesen ganzen Wust mitgebracht haben, sondern die sich wirklich auf diese Texte, und dann würde man einfach mal gerne wissen, wie erzählen die so, wie fanden die ihr Buch, welches Buch von sich selber fanden sie vielleicht einfach nicht so gelungen, was vielleicht heute von Literaturkritikern und Kritikerinnen als Meisterwerk bezeichnet wird, weißt du, wo sagen die vielleicht auch selber, oh nee, das habe ich ja voll versaut, und du weißt aber so quasi aus heutiger Sicht, okay, da gibt es dann so wegen dem Detail, haben sie alle draufgestürzt und das ist vielleicht einfach absoluter Blödsinn.
Was
das
wäre denn,
ich daran interessant.
Ja, das stimmt. Und was wäre denn, wenn es auch fiktive Figuren sein dürften?
Boah, da gibt es sicherlich auch ein paar. Wobei, hast du auf einen Schlag sozusagen wen?
Ja, das so ist direkt? Total peinlich. Ich sag's dir trotzdem.
Mal, ja, sag mal.
Ich würde Edward Cullen einladen aus Twilight.
Okay, das ist der Oberbeißer, ne? Also der quasi der Robert Pattinson-Beißer, ne? Ja, ja. Ja, wieso nicht? Hat einen schönen Namen, ne?
Ja, und schöne Haare.
Die Haare sind schön und er ist so schön. Hat er nicht immer diese weiße Haut? Ich erinnere
er
mich aus den
so
Büchern.
Schön
aus dieser,
Sonnenlicht, ja.
Diese Beschreibung kommt irgendwie gefühlt auf jeder Seite dreimal vor, ne? Ja, also ich weiß es nicht. Vielleicht so ein paar der Ringe-Figuren könnten wir auch machen,
oh,
oder?
Oh ja, dann würde ich wirklich kommen.
So, ja.
Oh Gott, ich liebe Herr der Ringe.
Ich glaube auch, wenn, ich weiß, stell dir mal vor, die Elben kommen, dann ist es auch schön ruhig am Tisch. Ich glaube,
sehr
die
gesittet
sind nicht so,
geht's zu, ja. Dann spielt im Hintergrund eine Harfe. Das führt mich übrigens zur nächsten Frage in unserem Fragebogen. Welche Musik würde bei deiner Dinnerparty
während
laufen,
du
die keine
Bücher
ist?
Liest oder mit Kafka?
Ja.
Ich glaube, den würdest du stressen, wenn du zu viel Musik machst.
Ja, mich ja auch. Ich glaube,
also,
das wäre einfach ohne.
Ja, okay. Aber also hattest du nichts, weil du jetzt mit Harfe rübergegangen bist, dass dich jetzt kommt so ein Harfenlautspiel, was du dir jeden Abend anhörst?
Nee. Ich glaube, es würde einfach nichts laufen. Oder Mendelssohn Bartholdy.
Ich finde tatsächlich auch, ich finde das Schwierige ist ja, du bräuchtest ja eine Musik, die so für die perfekte Stimmung sorgt. Und das ist so ein großer Druck, die richtige auszuwählen und nicht sozusagen eine Musik, die die Gespräche abtötet. Dass ich auch, ich glaube, ich würde an der Stelle auch passen. Ich würde einfach sagen, keine Musik.
Gut.
Oder so eine moody Spotify-Playlist mit diesen ganzen Leuten so, was ist das, was hier läuft? welches ist dein Lieblings... Oh, jetzt kommt eine gute Frage, Lynn. Welches ist dein liebstes Theaterstück?
Ja, also auch hier musste ich mich einfach irgendwann entscheiden. Und ich habe mich entschieden für Undine von Anna-Sophie Mahler. Das ist ein Musiktheaterstück, das die Wassergestalt Undine zurückbringt. Das ist in Leipzig gelaufen vor einigen Jahren, ein oder zwei, und ich war dort. Und Undine spricht da über das Wesen des Wassers, über den Umgang der Menschen mit dem Wasser. Und neben diesen ganzen mythischen Aspekten sind aber auch konkrete Recherchen eingebaut über Leipzigs Kanäle, Schleusen, den Sümpfen, die Auwälder. Und das ist dann, also es war einfach auch für Leipzig ein tolles Stück, weil einerseits mag ich also mythische Figuren, die eben schon sehr befrachtet sind mit vielem. Und ich mag aber auch, wenn die so geholt werden in die Gegenwart und etwas aussagen über das, was wir heute tun und wie wir heute leben. Das können die immer, aber hier war es wirklich auch mal konkret gemacht anhand der Leipziger Wassersituation. Und ich weiß nicht, ob du da so drin steckst, aber Leipzig ist ja eigentlich relativ sumpfig. Und der Hauptbahnhof zum Beispiel, der Boden unterm Hauptbahnhof, das musste alles entwässert werden. Und gleichzeitig sind da, glaube ich, 14 Meter lange Betonstützen unterm Hauptbahnhof, damit der überhaupt genug Stabilität hat. Also eigentlich leben wir hier auf Land, das gar nicht dafür da ist, solche Gebäude darauf zu bauen. Und das merken wir natürlich auch daran, dass der Auwald zunehmend austrocknet und eine schlechtere Überlebenschance quasi hat, Jahr für Jahr, weil die ganzen Kanäle und Flüsschen und alles umgeleitet wird und eingehegt wird, damit wir eben hier siedeln konnten. Und deswegen war das natürlich genau mein Thema. Und dieses ungestüme Wasserwesen, diese hybride Wasserfrau hat dann da eben so monologisiert. Also es war jetzt auch nicht sonderlich viel Personal, ne? Es gab eine Person, die Sachen erzählt hat. Und es ging aber auch noch um Fragen der Umwelttechnik, um Cyborgisierung und die Frage, wie es in unserer durchtechnisierten Umwelt um das Verhältnis zur Natur steht. Und das fand ich wirklich beeindruckend.
Da kann ich gut anknüpfen, nicht mit dem Stück natürlich, aber mit einem Namen, mit Simon Stone. Das ist ein Theatermacher, der sich sozusagen zur Aufgabe gemacht hat, klassische Stoffe zu nehmen, dann die Stücke komplett neu zu schreiben. Also da ist eigentlich kein Wort mehr aus dem Original drin. Und er nimmt aber die Figurenkonstellation und das, um worum es in dem Stück geht, und überträgt das halt komplett auf heute. Und das heißt, er fragt sich halt, okay, wie wäre das jetzt heute, ne? Wie wäre dieses spezielle Thema, wie würde das heute laufen? Und es geht dann aber eben nicht nur darum, sage ich mal, jetzt zu sagen, okay, der kann jetzt kein Ministerialbeamter mehr sein, also ist der jetzt ein Hedgefondsmanager, sondern es geht schon auch um mehr, irgendwie da wirklich die Stücke heutig zu machen. Und da hat er einige Erfolge in den letzten Jahren, Yama zum Beispiel. Ich habe jetzt in London The Lady from the Sea gesehen, das ist ein Ibsen-Stück, und ich finde dem seine Art ist einfach extrem krass. Also weil diese Stücke haben was extrem, also die fühlen sich einfach null nach Klassikern mehr an.
Ja.
Also auch nicht nach aktualisierten Klassikern, wo du dann das Gefühl hast, ja, ich soll jetzt mitkriegen, dass das für uns heute immer noch relevant ist, sondern die Stücke sind extrem relevant. Du stellst dir gar nicht die Frage, weißt du, du denkst gar nicht so, wie wenn zum Beispiel meinetwegen Tschechow inszeniert wird und alles wird relativ treu inszeniert und dann gibt es aber irgendwie Bildschirme oder sowas.
Ja.
Und dann sollte da sowas gesagt werden darüber, ja, weißt du, oder dann hat irgendwer halt ein Hobby, was modernes oder so. Bei ihm ist es einfach ein komplett aktuelles Stück, aber komplett quasi trotzdem mit diesem Plot, und das finde ich extrem faszinierend und macht einfach auch Spaß zuzugucken.
Das gibt's doch auch im deutschen Theater immer mal wieder. Mir fällt gerade der Name des Autors nicht ein, leider, aber hat nicht jemand erst vor einigen Monaten Kleist neu geschrieben?
Also es gibt diese Neuschreibung immer wieder, ja, voll.
Na, das ist, finde ich, auch also interessant. Das ist ja bei der Undine jetzt eigentlich auch ähnlich, ne? Ein ähnliches Prinzip. Es ist immer die Frage, wie ist es gemacht? Raunt jetzt die Digitalisierung nur in Form von Bildschirmen so ein bisschen durch den Äther, oder ist es wirklich durchdacht?
Ja, und es gibt halt, ne, es ist auch eine Geschmacksfrage, weil manche, also es gibt halt Neuschreibungen, wo das dann trotzdem noch sehr, sehr, so einen sehr klassischen Ton hat oder sowas, ne? Es gibt Neuschreibungen wie eben bei Simon Stone, wo es ein komplett neuer Text ist. Es gibt, sage ich mal, würde ich sagen, aktualisierte Versionen, also wo man einfach nur, ja, die Details anpasst.
Mhm.
Jedenfalls, dem seine Stücke sind cool. Wenn da was läuft, kann man immer hingehen. Und man wird auf jeden Fall gut unterhalten, selbst wenn man es jetzt nicht so, ne, wenn man in sich inhaltlich stößt oder so.
Mhm.
Was ist überbewertet, Lynn?
Ja, das war die blödeste Frage in diesem ganzen Fragebogen. Ich habe keine Antwort darauf.
Ich habe eine Antwort.
Ich finde, du kannst sie mir gleich sagen, aber was mich an der Frage schon nervt, ist, wie sie gestellt ist. Ich meine, was findest du überbewertet oder was wird von der Gesellschaft überbewertet? Wenn ja, von welcher Gesellschaft sprechen wir da? Also was ist eigentlich das Subjekt und dieser Frage? Ich habe das nicht kapiert. Was ist
das
überbewertet?
Ist ja,
sag's mir.
For the fun of it, ne? schlechtes Benehmen in der Öffentlichkeit, finde ich. Gerade zur Zeit habe ich manchmal das Gefühl irgendwie, das ist so ein richtiges Ding geworden. Also ne, natürlich, wie du gesagt hast, diese ganzen Parameter, aber dass du so zunehmend das Gefühl hast, dass man denkt irgendwie, oder dass es große Teile gibt, wo schlechtes Benehmen als irgendwie auch was edgy oder cool, oder du setzt dich so dagegen, oder weißt du, was ich meine?
So,
auch
meinst
diesen,
du, okay.
Ja, das ist für mich einfach so, wo ich so denke, so, was soll die Scheiße, warum sind wir da so abgebogen, ne? Also natürlich,
warum sind wir nicht einfach höflich miteinander?
Genau, warum ist Höflichkeit nicht mehr so das Nonplusultra, so der ordentliche Umgang miteinander? Warum ist das jetzt so ein Ding irgendwie, dass man das, dass das so von den Rechten so reingespült wurde?
Mm.
Und jetzt aber an so vielen Ecken hast du so das Gefühl, ich weiß nicht, ich finde das aber auch tatsächlich auch in den regionalen Sachen schon nervig, also auch schon vor Trump, wenn dann so typisch Berliner-mäßig ist, dass sie sich irgendwie scheiße benehmen oder irgendwie unfreundlich sind, wo ich so denke, das ist für mich doch, was soll das?
Ich war letzte Woche in Berlin in der Straßenbahn und dann kam so eine Durchsage. Heißt es da Straßenbahn? Jetzt lachen wieder alle, weil ich immer Tram und U-Bahn und so nicht auseinanderhalten kann. Ist ja auch egal. Ich saß da irgendwie und wurde gefahren, ne? Und zwar kein Taxi, also alle wissen, was gemeint ist. Und dann kam so eine Durchsage. Hallo. Berlin ist hart, aber herzlich. Bitte seid nett zueinander. Und das fand ich so funny irgendwie. Ich hatte aber das Gefühl, es hat einen Einfluss auf die Stimmung. Also zumindest hatte ich diesmal kein schlechtes Benehmen
Erlebnis
in der Öffentlichkeit.
Ich will das auch gar nicht als Berlin-Bashing, weil das gibt es ja auch in Bayern und so in bestimmten Teilen.
Das gibt's
darum geht es gar nicht.
Ja.
Aber ich finde einfach nur so Unhöflichkeit, also Höflichkeit wäre doch nett, wenn das einfach wieder
ist
ein bisschen mehr
Tugend,
so der...
eine nette Tugend, ja.
Der Status quo wäre. Was wird unterschätzt? Hast du darauf auch keine Antwort?
Doch, ich habe eine Antwort drauf. Stille.
Ja. Ja. Also vor allem heute, ne?
Ja.
Vor allem heutzutage. Ich habe auch eine Kinoklassiker. Die verträgt sich eigentlich mit Stille, weil in den Klassikern gibt es auch mehr Stille. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ich habe mit einem Freund ja jetzt angefangen vor einer Weile schon, dass wir immer Kinoklassiker gucken, regelmäßig und wirklich uns auch reinarbeiten. Und am Anfang war es einfach so, dass es wirklich anstrengend war und immer so ein bisschen, wir haben dann auch immer noch aktuelle Filme geguckt, damit man so beides dabei hat. Und da war es immer so, quasi der aktuelle Film ist die Belohnung, ne, für wenn du den Klassiker so geschafft hast, weil du so, weil es halt schwarz-weiß und es ist alles anders und so. Mm. Und wenn man dann irgendwann drin ist, fällt einem so auf, dass jetzt hat sich halt gewandelt. Also in der Regel ist der aktuelle Film der, wo du denkst so, okay, geht so, haben wir jetzt halt geguckt, und bei dem Klassiker denkst du, oh, wie gut haben die das damals gemacht, weißt du, wie viel, was hatten die für eine Fantasie, wie viel Spaß hatten die irgendwie mit dem Medium und sowas. Mm. Deswegen würde ich ermutigen, bleibe ich, wirklich auch mal ab und zu einen Klassiker zu gucken.
Ja, finde ich, ist ein schöner Tipp. Ich habe gleich die Anschlussfrage für dich.
Ja.
Was ist dein Lieblingsfilm?
Ja, das ist fast.
Kannst du nicht beantworten. Ne?
Also, wie gesagt, diese Notting Hill, alles eine Frage der Zeit und so, auf jeden Fall irgendwie, weil die einfach so wie bei Reinhard May oder so, ne? Wenn das so ein Faden durch dein Leben ist, dann ist das einfach.
Sind die eigentlich alle vom selben?
Notting Hill, alles eine Frage der Zeit und tatsächlich Liebe sind alle vom selben, ja.
Wer hat das gemacht?
Richard Curtis, also zumindest geschrieben.
Ah ja, okay. Weil du nennst es immer so zusammen, als müsste man wissen, um was es sich dabei handelt. Ich wollte es nur nochmal klarstellen.
Ich nenne das immer zusammen, weil das quasi so, weißt du noch die Zeit, als es DVD-Boxen gab, wo so manchmal drei Stück in einer waren?
Du meinst
das wäre
diese
DVD-Boxen,
die hier überall
Liebe.
Stehen in deinem Zimmer?
Ja, aber es gab ja früher das auch wirklich für alles, ne? Also so auch, ja, gut.
Wie der Schuber für die Bücher, ne?
Das ist der Schuber. Ja. Das ist der Schuber von Richard Curtis quasi. Mhm. Und ich würde aber noch zwei Filme empfehlen, einfach Interview. Basiert auf einem holländischen Theaterstück, ist dann aber in den USA auch verfilmt worden von Steve Buscemi mit Sienna Miller. Und es geht um einen Journalisten, der eigentlich Kriegsberichterstatter ist, aber der hat bei den Fakten, wir kennen das ja sonst gar nicht aus unserer Welt, bei den Fakten ein bisschen gedreht. Und deswegen wurde er verdonnert, während gerade eine absolute Krise ist. Und er wäre jetzt am liebsten sozusagen ganz nah am Weißen Haus und würde diese Krise live berichten. Jetzt muss er aber so eine dumme Schauspielerin quasi interviewen. Das ist sozusagen sowas von unter seiner Würde. Mm. Und dann trifft er die.
Ist das Sienna Miller?
Ja, genau in dem Fall. Und sie ist so, also sie ist einfach ein Star, aber er hat sich auch nicht die Mühe gemacht, ihre Filme anzugucken.
Ja, klar,
das ist alles
ist
unter
natürlich
seinem
viel
Niveau,
zu überheblich,
ne?
Ja.
Und dann beginnt quasi zwischen den zwei ein Battle in ihrer Wohnung so. Und die ganze Zeit geht es halt hin und her. Und ich finde einfach, das ist schon ein sehr gut inszeniertes Kammerspiel, weil du die ganze Zeit, weil du nie weißt, wer hat jetzt eigentlich gerade die Oberhand, ne? Es geht dann um alles Mögliche. Das finde ich ganz cool.
Ist das so ein bisschen Gottesgemetzelsmäßig? Weil, ne, eine Szenerie,
ja,
viel Schlagabtausch, gute Dialoge.
Ein bisschen nur weniger so bürgerliche Satire.
Okay.
Und mehr dieses Mann-Frau-Thema, würde ich sagen, so, ne, von der Sache. Und Spiel mir das Lied vom Tod, finde ich auch einen sehr guten Film.
Okay.
Mit einer sehr guten Musik. Was hast du?
Kontrastprogramm von mir. Ich empfehle Prinzessin Mononoke. Prinzessin Mononoke ist, wie alle anderen Filme von Hayao Miyazaki, einfach. Ja, wenn es ein Schuber, es gibt wahrscheinlich einen Schuber, aber ich habe kein Gerät, um DVDs abzuspielen. Aber ja. Hätte ich einen Schuber, wäre es dieser, sagen wir es mal so. Ich liebe alle Filme von Hayao Miyazaki. Er thematisiert die Umweltzerstörung und die Frage, ob es so eine echte Koexistenz von Mensch und Natur geben kann. Ein weiteres Leitthema ist der Umgang mit Menschen, die Lepra haben. Also auch, finde ich, etwas, was man sehr gut anwenden kann, immer wieder, wenn so Krankheiten ausbrechen, die, und Lepra ist ja nicht mal hoch ansteckend, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, aber wenn halt Angst im Spiel ist davor und Menschen ausgegrenzt werden. Und am Ende bin ich halt immer empfänglich für schön erzählte Geschichten, die auch so fantasievoll umgesetzt sind und allein die verschiedenen Wesen, die es da gibt in den Wäldern, und das berührt mich einfach so wahnsinnig. Ja, und deswegen empfehle ich Prinzessin Mononoke immer und immer wieder. Das ist einfach ein wirklich richtig, richtig toller Film.
Kannst du kurz zwei Worte zu Miyazaki sagen?
Naja, es gibt ja diese Produktionsfirma Studio Ghibli. Und da ist er eben ein prominenter Autor für Filme dort. Es gibt aber auch von anderen Filmemachern dort Filme. Und was ich zu Hayao Miyazaki auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, um weibliche Figuren in Filmen, die nicht sexualisiert werden. Und das ist wirklich krass. Also alle Heldinnen in den Hayao Miyazaki-Filmen, und er hat eben viele weibliche Hauptfiguren, mehrheitlich weibliche Hauptfiguren, wenn man sich das mal bewusst macht, dann merkt man plötzlich, wie entspannend das ist, als Frau diese Filme zu gucken, weil du merkst, endlich geht's mal nicht darum, dass das eine Frau ist, sondern es geht darum, dass es eben genau diese Person ist und alles andere spielt einfach keine Rolle. Und deswegen, ja, liebe ich die auch sehr. Und es gibt auch viele Hayao Miyazaki-Filme, die ab null sind. Zum Beispiel Mein Nachbar Totoro. Und die habe ich jetzt auch schon mit meinem 5-jährigen Sohn geguckt. Und das merkt man eben auch, dass das gut tut, weibliche Charaktere kennenzulernen, die eben wirklich ganz anders funktionieren, als das auch schon in vielen Kinderfilmen der Fall ist.
Ja, Miyazaki selber hat auch gesagt, dass er quasi die Kindheit als eine sehr, also ich glaube auch biografisch bedingt, eine sehr schwierige Zeit quasi empfindet.
Ja.
Und dass Kinder wenig Verbündete haben und dass er quasi mit seinen Werken ein Verbündeter der Kinder sein will. Und er hat schon so einen sehr eigenen Blick, ne? Das sind wirklich fantastische Filme und es gibt auch auf Netflix, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, eine Doku über ihn, noch relativ neu, also relativ, aber noch nicht so ewig alt, wo man ihn wirklich auch in seinem Arbeitsprozess sieht, wo man sieht, wie er diese Filme malt quasi, wie er dann daran arbeitet, wie er dann auch immer so, da gibt es so eine Kindergartengruppe oder kleine Grundschule oder so, ne? Und den trinkt er dann immer Süßigkeiten vorbei und die immer, und immer wenn er da so lang gelaufen kommt, dann rennen die alle an den Zaun und die kommen den auch immer alle besuchen und so mit der Lehrerin. Also es ist irgendwie auch eine sehr, sehr schöne Doku eigentlich. Lynn, okay. Die musst du dir mal angucken.
Ja, danke für die Empfehlung.
Zu welchem Buch kommst du immer wieder zurück?
Ja, jetzt kommen wir wieder zu süßen Wesen, die nicht von dieser Welt sind, weil ich...
Frankenstein?
Süß. Ja, sehr süß, der Frankensteiner.
Frankenstein und Vampire.
Aber
du
wir
so,
müssen genau sein, wir reden von Frankensteins Monster.
Okay. Ja.
Nicht, dass es dann hier hinterher heißt, wir würden uns nicht auskennen. Mit Frankenstein kenne ich mich aus, damit zumindest. Komet im Mumintal von Tove Jansson. Kennst du die Mumins?
Also ich kenne sie, weil du sie schon mal mitgebracht
ja,
hast und so, ne?
Gibt es Comics, gibt es Verfilmungen. Zu einem Film hat auch, ich glaube, Björk die Filmmusik gemacht. Das ist ganz großartig. Die Mumins und ihre Freunde bereiten sich bei Komet im Mumintal auf den Einschlag eines Kometen vor. Und für Tove Jansson war die Inspiration einerseits der Ausbruch des Vesuv 1944 und außerdem hat sie weite Teile des Buches während der letzten Kriegsjahre geschrieben. Also es spiegelt auch die Angst vor Luftangriffen, die sie während des Krieges empfunden hat. Und Hiroshima und Nagasaki sind ebenfalls in diese Endzeitstimmung eingeflossen. Und im Prinzip ist es eben so, dass Mumin lebt ja relativ behütet. Ach, die meisten Leute kennen auch die Mumins. Das sind diese weißen, blobbeligen Figuren. Und Mumin lebt ja relativ behütet im Mumintal und dann mit seinem Freund, dem Schnüffel. Und in diesem Roman, es gibt auch viele mehr aus dieser Reihe, bricht er dann eben auf, weil so eine philosophische Bisamratte kommt und sagt, die Welt geht unter. Und dann geht er eben zum Observatorium auf so eine Reise mit seinem Schnüffel und dann lernen sie noch den Schnupferich kennen, der immer Angst hat, Dinge zu besitzen, weil man sich nicht belasten soll. Und die Figuren sind einfach wirklich, also so wahnsinnig schön geschrieben. Und auch diesen Roman zum Beispiel habe ich mit meinem Sohn schon gelesen. Und das ist wirklich eins von diesen Büchern, wo man ganz klar sagen muss, das ist kein Kinderbuch in dem Sinne. Also da geht es nicht drum, eine Geschichte für Kinder zu erzählen. Und das merkt man ja auch, wir haben ja auch schon Folgen über Kinderliteratur gemacht, was die eigentlich kann und dass das eben eigentlich eine Bestimmung ist oder die gar nicht greift, wenn man nur von Kindern spricht. Ja. Was ist
also,
denn
das
Buch,
das
zu dem du immer wieder zurückkommst?
Ich habe das nicht so konkret, weil ich in den letzten Jahren zumindest krass dieses habe, einfach nach vorne zu lesen. Ne? Also es gibt immer so viel, was man lesen will, dass ich jetzt selten irgendwie sage, okay, ich muss nochmal das andere nochmal lesen. Ich glaube, tatsächlich wären es Kurzgeschichten von Hemingway. So vom einfach nur, wenn ich den Ton suche.
Mhm.
Und ich glaube, das habe ich auch am häufigsten, dass ich so denke, zum Beispiel, ich will irgendwas schreiben, ich weiß so, in welche Richtung das gehen soll, dass ich dann sowohl bei Theater als auch bei anderen Prosatexten oder so oder Essays oder so, weißt du, dass man dann das sucht, was man cool fand und dann da nochmal reinguckt, wie haben die das gemacht oder so. Einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie kann man denn Essays schreiben oder wie kann man denn eine Kurzgeschichte aufbauen oder so.
Mhm.
Und dass ich dann so eher dieses habe, man geht durchs Regal und sucht sich einen Stapel zusammen aus Büchern, ne?
Ja.
Aber nicht so ein Autor, eine Autorin. Und wenn, dann eher Gedichte, glaube ich.
Ja, auch
so
ein guter
Seamus
Punkt.
Heaney, so wo man auch weiß, okay, ab und zu will man da rein. Ab und zu will man diesen Gedichtband irgendwie nochmal lesen.
Weißt du, was ich habe? Ich habe so einen kleinen Zettelkasten, Der ist sortiert nach verschiedenen Themen. Ich glaube, es gibt Berge, Flüsse oder nee, Berge, Wasser, Boden, Höhlen, Trost, Glaube, solche Sachen. Mhm. Und dann immer, wenn ich in einem Buch irgendwas lese, was mich total berührt und was mir total wichtig wird, dann schreibe ich das raus auf so eine Karteikarte und ordne das da so ein. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich immer wieder nehme, aufmache und einfach durchlese und da so reingreife. Und manchmal schreibe ich gar nicht auf, von wem das ist und vergesse das dann. Ja, ja. Und das ist wirklich so faszinierend, das so diese geraubten Zitate da drin zu haben. Und ich glaube, so dieser klassische Fall von, ne, wenn es brennt, welches Buch nimmst du mit? Ich glaube, ich würde diesen Zettelkasten mitnehmen. Weil da steckt alles drin. Du hast ja dann sozusagen die
kondensierte,
drin.
Ne? Ja. Gibt es ein Buch, das du gern geschrieben hättest? Vielleicht auch wieder so ein bisschen eher in die Richtung, welches gefällt dir besonders? Also
gerne geschrieben, das ist ja so dieses Thema, wir hatten es ja vorhin schon, welche Verse hättest du gerne geschrieben? Ich glaube, es gibt tatsächlich ein Buch, was ich gerne geschrieben hätte, weil es wird alle langweilen, die schon ein paar Mal reingehört haben, aber es ist natürlich Frankenstein von Mary Shelley, weil, also wie kann man denn, also ich habe das Gefühl, in Frankenstein steckt das Problem der menschlichen Hybris, des Zusammenlebens, der fehlenden Höflichkeit in der Öffentlichkeit, die du schon angesprochen hast. In diesem Buch steckt einfach das gesamte Leben auf dieser Erde. Und deswegen finde ich es einfach nur unheimlich bewundernswert. Und ich glaube, ich hätte gerne diesen Blick und diesen Verstand, um so ein Buch wie dieses schreiben zu können. Was ist es bei dir?
Ich glaube, bei mir jetzt ist mir eingefallen, so als ich drüber nachgedacht habe, die Jahre von Erno. Weil ich das schon, ich fand das einfach schon so diese Mischung, die sie da hinbekommen hat, zwischen so nachdenklichen Sätzen, zwischen Zeitgeschichte, zwischen Beobachtungen von meinetwegen Zeitungen, Magazincovern oder dem Bild der Frau oder dem Bild des Mannes und so weiter, ja. Plus ihrer eigenen Geschichte. Ich finde, das hat sie so geschickt, formal zusammengewoben quasi. Das in dem Buch sind für mich einfach keine Wünsche offen geblieben. Mhm. Also ne, das ist so, da ist einfach alles drin und das Besondere bei solchen Büchern ist ja, finde ich, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt mal was zum ersten Mal gemacht wird. Zumindest für mich, zumindest in meiner Leseerfahrung habe ich sowas einfach noch nicht gelesen.
Ja.
Und ich finde, das ist immer was Besonderes und das hat man, umso mehr man liest, einfach umso weniger. Ne, dass man bei das vielen stimmt, Sachen ja. denkt, okay, das ist jetzt so ein bisschen wie das oder das und das ist schon ganz cool und so. Und idealerweise hat ja auch, ein gutes Buch hat, würde ich sagen, immer eine eigene Stimme. Aber trotzdem so diesen Faktor von so, und dann kamen ja total viele Nachahmer und deswegen ist mir das gerade auch wieder so ein bisschen so, dass ich denke, okay.
Du hast mal einen schönen Satz gesagt über dieses Buch, es ist ein bisschen wie das Bücherregal, in dem alle anderen Bücher von ihr stehen, und das finde ich eine ganz schöne Beschreibung, das, was diesen Text auch so besonders macht. Weißt du, was mir gerade auffällt, während wir reden? Ja, wir sind schon wieder gleich angezogen. Ja, das ist wirklich
schwarz, ne? Naja, gut, fast. Aber, ja.
Also ich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, denke ich so, heute wird es nicht passieren, aber es ist immer so, es ist so lustig. Du hast uns eine Frage übersprungen, nämlich was wirklich? Liest du gerade?
Oh, stimmt. Ja,
was liest du denn gerade?
Also kann ich dir sagen, Edward St. Aubyn, die Patrick Melrose-Reihe, und ich bin bei Band 3 fertig. Jetzt muss ich Band 4 noch aus der Bibliothek holen. Und
aber was ist das für eine Reihe? Warum liest du das? Nicht für den Podcast, oder?
Nee, aber vielleicht machen wir da draus noch eine Podcast-Sache, weil es ist so gut, dass es eigentlich reingehört. Deswegen, ja, es erzählt eigentlich so aus der britischen, es spielt in der Adelsschicht in der britischen. Edward St. Aubyn, kann man sich vorstellen, ist selber quasi in hohen britischen Adel reingeboren. Und jeder Band erzählt von Patrick Melrose, das ist der Protagonist. Der erste Band, aber die spielen immer sowieso, also die greifen sich, jeder Band ist eigentlich eine Szene quasi. Also das eine ist eine Gartenparty, da ist Patrick Melrose ganz klein, ein Kind, und da laden die auf ihr Landhaus in Frankreich ein. Das andere ist, die Asche von Patrick Melrose Vater muss in New York abgeholt werden und er holt die ab. Das sind so 2-3 Tage, da ist er drogensüchtig und er versucht mit allem umzugehen. Der dritte Band, den ich jetzt gerade erst gelesen habe, ist so eine englische Gartenparty, also so eine Landadelsgartenparty, wo Princess Margaret eingeladen ist und Patrick kommt halt auch hin. Und was aber St. Aubyn so wirklich gut macht, deswegen fand ich auch den zweiten Teil tatsächlich fast am schlechtesten, weil da war man ganz in Patrick Melrose Kopf drin, ist das ja extremst zwischen den Figuren hin und her. So wie er so, und dadurch hast du so wie so ein Panorama dieser Orte und dieser Momente und dieser Menschen, und die sind einfach abgrundtief schlecht in der Regel. Also ne, da gibt's kaum jemanden, der irgendwie angenehm ist, und gerade der erste Teil hat also der vierte soll sehr, sehr gut sein. Deswegen, ich glaube, wir müssen es dann einfach nochmal machen. Aber gerade der erste Teil ist ziemlich, ziemlich heftig.
Sind die zeitgenössisch? Und ich habe noch nie von dem gehört.
Nicht, die sind, ja, also von den 90ern bis 2010, glaube ich, kam der letzte.
Ja.
Und das Thema ist aber, in Großbritannien werden die regelmäßig auf so die besten Listen, die besten 20 Bücher des letzten Jahrhunderts und so gewählt, ne? Und deswegen dachte ich auch, okay, gut, ich lese mal so, ne? Weil dafür sind sie ja doch noch relativ zeitgenössisch und es gibt auch eine Serie mit Benedict Cumberbatch, die ich dann mal gucken will. Aber das Faszinierende ist und auch das Erschreckende, sie sind halt autofiktional. Und sind aber komplett, also sie sind komplett fiktional geschrieben, aber dem ist das wirklich passiert. Und ich will nicht sagen, was alles passiert, aber das ist so schlimm. Und das, was sozusagen diesem Kind vor allem im ersten Teil passiert, ist so schlimm. Das ist letztlich, alle anderen Bände sind quasi die Folgen, die der dann davon trägt. Und das fand ich irgendwie faszinierend, dass man so einen bösen, bissigen Ton und sowas, ne, schreiben kann, dass man das auf diese Weise beschreiben kann. Also, ne,
ja.
Ich glaube, es gibt viele Bücher, die das ganz anders angehen.
Ja.
Und ich glaube, wir machen da mal eine Folge zu.
Klingt
dafür
gut.
Dafür sind sie einfach zu gut, die sind wirklich gut.
Ich finde es ganz schön, dass sich so irgendwie in unseren ganzen Antworten schon zumindest so grob herausstellt, was ich auf jeden Fall schon über dich wusste, aber dass es dich immer sehr nach Großbritannien zieht, auch in der Kunst und in der Kultur. Und ich bin so komplett asiatisch und skandinavisch irgendwie. Ist auch eine wilde Mischung. Wobei gibt es dieses Japandi,
das
ist doch eine wilde Mischung zwischen irgendwelchem japanischen und skandinavischen. Ich glaube in der Ästhetik so, in der Wohnkultur, aber schön.
Okay, dann lass uns noch ein bisschen weitergehen. Welches Buch konntest du nicht zu Ende lesen?
Das Dao, weil das lese ich ja immer wieder und ich bin auch noch nicht durch. Das braucht einfach wahnsinnig viel Zeit und am Schluss muss man sowieso wieder von vorn beginnen. Das ist ja eins der bekanntesten chinesischen Klassiker und nach der Bibel das meist übersetzte Werk. Und es ist 5000 Schriftzeichen lang, beziehungsweise 81 Kapitel lang und diese Kapitel werden Eröffnungen genannt. Und Dao, das kennst du vielleicht, das bedeutet Weg und zusammen mit dem Konfuzianismus und dem Buddhismus bildet der Daoismus eben die drei Lehren Chinas, die da präsent sind und im Alltag der Menschen auch eine riesige Rolle spielen.
Hast du das als Buch zu Hause?
Genau, ich habe das. Ich habe das auch schon viele Jahre und das ist eins der Bücher. Es ist ein relativ kleines, aber dickes Buch und ich trage das auch oft mit mir rum. Also zum Beispiel, wenn ich auf Reisen gehe oder so. Und es handelt sich um eine Art Verknüpfung von Philosophie und Religion. Und ich habe eine zweisprachige Ausgabe, zufällig von Manesse, die sehr, sehr schön ist. Und das ist wirklich so ein lebensbegleitendes Buch irgendwie. Und diese ganzen Sachen, die da stehen, sind mir total nah. Und ich glaube, ich könnte dir sogar mal eine Eröffnung, die sind nämlich ganz, ganz kurz, die Eröffnungen, mal vorlesen. Habe ich eine dabei? Ich habe keine dabei, aber weißt du, ich habe ein Video, das lade ich auf Instagram hoch, da kann man mal reinschauen in das Buch. Und diese Eröffnungen sind immer nur so wenige Zeilen lang, bis zu einer Seite. Und dann muss man quasi noch, in meinem Band ist das so, da gibt es dann einen richtig großen Anmerkungsteil. Also jede Eröffnung wurde vom Übersetzer dann eben auch erklärt, weil du kannst es gar nicht richtig verstehen, gerade ich als Laie kann das überhaupt nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Also das ist ja chinesische Philosophie, chinesische Religion und das ist total voraussetzungsreich. Das Buch ist auch alt und gerade die chinesischen Schriftzeichen, die stehen immer für etwas und das hat dann verschiedene Bedeutungen wiederum. Das heißt, wenn da von einem Fluss die Rede ist, ist damit nicht einfach nur ein Fluss gemeint. Dann gibt es auch noch die 10.000 Wesen. Was ist das jetzt schon wieder? Und es wird in diesem Anhang und in diesen Erklärungen total toll aufgearbeitet. Und das in Kombination zu lesen, ist auch so interessant, weil viel von meiner Haltung zur Welt stammt da, glaube ich, draus. Aus diesem Vermitteln dieser daoistischen Texte.
Liest du das dann schon, also hast du das schon lang dann quasi?
Genau, ich habe das schon eine ganze Weile, ich glaube beinahe 10 Jahre. Und das ist eben so ein Buch, das ich nicht zu Ende lesen kann, weil ich quasi immer noch, also ich bin bei der 30. Eröffnung oder so, weil das einfach, also das ist so ein Lebensbuch. Ich will eigentlich, würde ich glaube ich sagen, wenn ich jetzt nochmal neu auf die Welt kommen würde, würde ich mit 6 oder so anfangen, die erste Eröffnung zu lesen und dann jedes Jahr eine.
Ja, ja.
Weißt du, und dann bin ich 86, wenn ich durch bin.
Aber das könntest du ja jetzt noch zumindest, also machst du das jetzt so systematisch oder einfach?
Ich versuche das jetzt mal so systematisch tatsächlich anzugehen, weil ich werde ja 100, habe ich ja schon vor langer Zeit beschlossen. Und das heißt, ich werde jetzt einfach tatsächlich versuchen, so ein bisschen Jahr für Jahr das Alter, in dem ich bin, mit der gleichen Eröffnung zu verknüpfen. Dann bin ich trotzdem 80, wenn ich durch bin, aber
okay.
Ja. Dann kann ich ja noch mal lesen.
Also ich komme jetzt mit einer ganz platten Antwort. bei mir war es 50 Shades of Grey.
Du hast also, es angefangen war, und konntest also, es nicht
ja,
fertig
also,
lesen.
Ja, also wo du einfach so dachtest, okay, es gibt einen riesen Hype. Also es ist mir schon öfters passiert, dass ich schon Interesse daran habe, wenn Bücher so einen riesen Hype auslösen, dass ich wissen will, was passiert da, was ist das Interessante, was ist das Spannende oder so.
Ja.
Und das war aber einfach wirklich so schlecht, dass es wirklich, also und es passiert mir selten, weil eigentlich quäle ich mich einfach durch und sage mir, okay, gut, dann weißt du wirklich, dann kannst du es quasi gut bewerten. Bei dem Buch war es leider nicht so.
Boah, das ist mir aber neulich auch passiert, aber nicht mit einem Buch. Mhm. Aber ich wollte mal aus, halt, ne, wir hatten ja neulich schon mal New Romance gelesen.
Mhm. Ja.
Und ich wollte unbedingt, also New Adult heißt es, und wollte unbedingt dann mal das Filmäquivalent sehen. Ja. Und es gibt doch Mona Kasten, Save Me, diese Reihe, die so super berühmt ist in Deutschland, ja. In diesem Genre.
Das
und
sind deutsche Filme?
Ja, es sind deutsche Filme.
Auch deutsche Bücher.
Genau,
okay, ja,
und die Filme heißen Maxton Hall nach der Privatschule, wo die ProtagonistInnen alle sind. Und ich dachte neulich wirklich, ich gucke da jetzt einfach mal rein. Ich habe mich durch eine Folge gequält und es war wirklich so grausam, dass ich auch dachte, das unterhält mich ja nicht mal.
Ja, ja, voll.
Weißt du?
Ja, ja, total. Lynn, welchen Klassiker willst du unbedingt lesen?
Die Todesarten von Ingeborg Bachmann. Also da habe ich einen Schuber tatsächlich mit der Gesamtausgabe. Und das sind ja so verschiedene Werke, die da reinzählen. Also sowohl ganz viele Fragmente. Und das ist auch deshalb ein Schuber, weil in der Ausgabe, die ich da habe, ich habe auch ein Bild bei Instagram dabei zur Folge, da sind die bearbeiteten Versionen auch drin. Also das ist total interessant. Ich habe schon angefangen, das zu lesen, aber ich bin eben noch nicht sehr weit und ich lese auch immer nur sporadisch darin. Aber du liest dann zum Beispiel eine Erzählung auf 10 verschiedene Weisen und manchmal ist nur ganz wenig geändert, aber das ist total interessant. Und es zählen auch Romane dazu und so. Sie hatte da so ein großes, Malina, glaube ich, sie hatte da so ein großes Projekt vor, das sie Todesartenprojekt genannt hat. Und das ist so ein Klassiker, den ich ganz oben auf der Liste stehen habe. Was ist bei dir?
Ich habe mir eine Liste gemacht mit 72 Klassikern, die man mal lesen muss. Ich habe quasi so Listen aus Großbritannien, aus verschiedenen Ländern, aus den USA, aus Deutschland. Ne?
Und da sind aber
so die
jeweils 72
sind.
Titel drauf?
Nee, das sind einfach so sozusagen, ich habe mir die besten Listen, die 100 besten gab es ja immer mal wieder.
Ja.
Ne? Oder die weiß ich nicht, 40 besten dieses Jahr, 100 oder so. Und dann habe ich das mir sozusagen gekreuzt mit dem, wo ich dachte, okay, das interessiert mich oder das sehe ich auch so. Oder ne? Also quasi versucht, mir einen persönlichen Kanon zusammenzustellen, der hoffentlich ein bisschen zumindest ausgeglichener ist. Das ist immer schwierig, wenn du es aus diesen Listen ziehst. Weil
ja klar, die sind
sehr
national, sehr
ja, oder
männlich
genau, geprägt. Ja, aber trotzdem, genau, also ich glaube da, das müsste ich so allgemein beantworten.
Ach so, das heißt, du hast einfach eine Liste.
Ich werde diese 72 Bücher einfach lesen. Na, da stehen ganz berühmte Dinger drauf,
ja,
ne? Und auch
ja.
ein paar neuere, die nicht so berühmt sind.
Krieg und Frieden interessiert mich übrigens sehr mal.
Krieg
du hast
Frieden.
Frankenstein noch gar nicht gelesen?
Nee.
Josef Schluck.
Und Anna-Karenina. Nö, muss ich ja nicht, weil du liest es ja. Nee, aber habe ich nicht gelesen. Und Anna-Karenina, ne, würde ich, also habe ich gelesen.
Ja.
Ist aber so lange her, dass ich nur weiß, ich fand es beeindruckend und habe es aber trotzdem sozusagen
ja,
nicht. Ich würde trotzdem nochmal gerne in diese Stimmung reingehen. Weil das sind wirklich so Bücher, wo du so das Gefühl hast, die gehen so ewig. Du bist so da drin in dieser Welt dann, ne? Also so. Das würde ich auch nochmal lesen, ja. Aber eben auch die anderen 72. Okay, gibt's ein Bild? Welches wäre das, wenn du es besitzen könntest?
Ja.
Ah ja, Caspar David Friedrich.
Du kennst mich wirklich gut. Habe ich erst aufgeschrieben, aber dann konnte ich mich nicht entscheiden. Und ich nehme diese Frage schon sehr ernst und deswegen habe ich mich dann entschieden für eine Fotografie von Lucas Felsman aus seinem Band Schwarm oder Swarm, es ist ein englisches Buch. Das sind Bilder eines Blackbird-Schwarms, also Blackbirds sind können verschiedene Vögel sein, Stare zum Beispiel, da können verschiedene Arten drunter fallen, aber die Bilder zeichnen sich eben dadurch aus, dass es ein Schwarm ist und der ist über einem Feld und wird halt einfach, ich zeig dir das hier mal, immer wieder fotografiert.
Mhm.
Und diese Formen, dafür sind Schwärme, auch Fische ja eh bekannt, sind immer sehr krass und die sind eben auch in so einem in so einer entsättigten Weise fast schwarz-weiß fotografiert und sehr abstrakt dadurch, dass dieser Schwarm im Ganzen immer da drauf ist und die Vögel werden wie so zu Schriftzeichen eigentlich. Und das ist wahnsinnig schön. Ich habe diesen Bildband, aber wenn ich mir ein Bild in die Wohnung hängen würde, dann wäre es eben dieses Bild, was ich dir gerade gezeigt habe, als ja Druck dann riesengroß gerahmt an der Wand. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, also Farbe, das halte ich nicht aus. Da passiert mir zu viel.
Ja, verstehe ich. Also ich würde ein Bild von Lucian Freud nehmen, wahrscheinlich Girl in Bed, weil der hat ja so extrem fleischige und extrem große Bilder gemalt und da wäre es tatsächlich auch so, da brauchst du einfach das entsprechende Haus, um das beherbergen zu können.
Du brauchst einfach einen Raum, da gehst du nur rein, um das anzugucken.
Genau, das würde dich quasi erschlagen, wenn das so hing. Ja. Girl in Bed war aber was, das hat er gemalt, als er auf einer Reise in Paris war mit seiner damaligen Freundin, die selber auch Schriftstellerin ist, Caroline Blackwood, und auch das, was man eine Gesellschaftsdame nennt. Ich habe ein Buch von der jetzt und werde das auch mal lesen. Ich bin sehr gespannt. Und jedenfalls hat er sie gemalt im Hotelzimmer in Paris und man sieht an dem Bild so, also sie liegt unter so einer Decke und stützt einfach nur man sieht eigentlich hauptsächlich den Kopf und wie sie so den Kopf abstützt. Aber man sieht total viel irgendwie, was zwischen denen passiert, obwohl man nur eine Person sehen kann.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass ich das Bild halt gesehen habe, jetzt mal wieder in London und schon öfters live quasi gesehen habe. Und ich finde, für Malerei ist das extrem relevant. Also, dass du die Bilder mal wirklich gesehen hast, dass du weißt, wie zum Beispiel bei ihr die Haare, wie extrem genau die gearbeitet. Du könntest dir das ewig angucken, weil jedes einzelne Haar hat so eine krasse Konsistenz irgendwie. Das ist so schwer zu beschreiben, was das ist. So eine Mischung aus irgendwie fließendem Wasser und dann doch wieder dieser festeren Konsistenz der Haare und wie die Decken und die Kissen gemalt sind. So, ne? Diese Schatten, diese Nähte und all diese Dinge. Das war halt so, dass ich da vorstand, das schon öfters gesehen hatte und trotzdem quasi locker meine Zeit davor verbringen konnte, ohne dass mir irgendwie langweilig geworden ist oder ohne dass ich dachte, ja, kenne ich ja schon oder sowas. Und das finde ich ist aber bei Malerei halt total wesentlich dafür.
Das stimmt. Also, hast du trotzdem ein Foto davon gemacht eigentlich?
Das ist nicht schwer. Ja.
Oder ich meine, auch wenn das völlig unzureichend ist, können wir es
ja
trotzdem mal hochladen.
Ich habe vor allem Fotos von den Details dann auch gemacht.
Sehr schön.
Okay, Lynn, an welchem Ort bist du am glücklichsten?
Ja. Die große letzte Frage und ich habe darauf eine zweigeteilte Antwort.
Ich auch, sag.
Auf meiner Couch. Jeden Abend kehre ich dorthin zurück. Und in den Bergen von Fuerteventura.
Okay, also ich sag mal so, unser Sofa ist so unbequem. Ja, wir tauschen uns bald aus. Also die Antwort wirst du von mir nicht hören. Aber ich glaube, auf deiner Couch zählt ja eigentlich dasselbe, was ich auch als erste Antwort geben würde, auf jeden Fall bei der Familie irgendwie.
Ja.
Also ne, bei der eigenen Familie und sozusagen die Couch verkörpert das dann.
Das stimmt.
Und bei mir wäre es sonst natürlich London. Da geht nichts drüber über diese Stadt. Und ich glaube, wir beenden unsere Jubiläumsfolge auch einfach damit.
Ja.
Wir machen nicht mehr Arthur Miller. Arthur Miller kennt man auch so. Und außerdem können wir den auch noch nächstes Jahr bringen, weil wir haben ja noch vor, guck mal, noch mal 100 Folgen
genau.
Und dann Arthur Miller.
So machen wir das.
Bis dann.
Bis dann, Josef. Tschüss.
Ciao.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.